Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Zum Thema Gnade, zum Thema zum Leben befreit, ein Bibelabschnitt aus Titusbrief Kapitel 2. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit, von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf dieser Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Das sind die Dinge, die du lehren sollst. Ermahne und weise zurecht, wo es nötig ist. Tu es mit allem Nachdruck. Niemand hat das Recht, dich geringschätzig zu behandeln. Der Begriff Gnade ist ja in der Bibel und ganz besonders im Neuen Testament ein ganz zentraler Begriff. Und trotzdem haben wir immer wieder mal den Eindruck, dass dieser Begriff immer wieder auch falsch verstanden wird. Der ist manchmal so ein Schlagwort. Und ich mache das gern mal, wenn Leute irgend so Begriffe immer ständig im Munde führen, dass ich dann mal gern frage, was ist das eigentlich? Kannst du das erklären? Und meistens ist es dann so, dass wir dann schon ins Stocken kommen und sagen, wie denn? Zum Beispiel als Schlagwort Gnade ist immer Gnade auch missverstanden. Im Mittelalter zum Beispiel, so hat es Martin Luther vorgefunden, Gnade war sozusagen, die muss man sich verdienen. Gnade, ja, auch die katholische Kirche zur Zeit Luthers hat ja gelehrt, dass der Mensch aus Gnade gerettet wird. Aber diese Gnade musste man sich verdienen. Indem man auch vom verkehrten Weg umkehrte und wenigstens schon ein paar Schritte auf dem richtigen ging, dann hat die Gnade den Rest gemacht. Und daran ist Martin Luther verzweifelt, weil er gesagt hat, eigentlich schaffe ich es noch nicht mal, die Sünde zu hassen. Im Grunde liebe ich die Sünde. Ich will bloß nicht in die Hölle kommen, deswegen will ich weg. Aber im Grunde ist die Sünde etwas, was mir zutiefst liegt. Er ist daran gescheitert, dass man sich Gnade verdienen musste. Das haben wir ja in Deutschland und überhaupt im Rest der Welt durch die Reformation gründlich abgeschafft. Gnade, ja, ist ja heute keine Frage mehr, oder? Im christlichen Raum, ja, Gnade. Aber sehr bald hat man die Befürchtung, dass diese Gnade so zu einer bequemen Untätigkeit geworden ist. Ja, wir können ja machen, was wir wollen. Die Gnade rettet uns ja doch, ne? Kannst der größte Verbrecher sein, die Gnade rettet dich ja trotzdem. Das hat einen weiteren bekannten Christen im letzten Jahrhundert, Dietrich Bonhoeffer, zu dem Begriff geführt. Er hat ein Kapitel geschrieben über die billige Gnade. Er hat gesagt, das ist so Inflation, ja? Wenn man etwas entwertet, dann ist es irgendwann nichts mehr wert. Und er hat das an vielen Beispielen deutlich gemacht, dass die Gnade im Grunde zu einer Lebenshaltung geworden ist. Naja, kann ich machen, was ich will, ich werde ja sowieso gerettet. Ein missverstandenes Wort verdammt uns die Gnade zur Untätigkeit. Bonhoeffer hat es so ausgedrückt, man hüte sich bei der Ketzerei des Schwärmertums, unter der Gnade ein anderes Leben zu führen als vorher unter der Sünde. So hat er es ausgedrückt. Ja. Wer also sagt, dass die Gnade in seinem Leben etwas verändert hat, der steht schon in der Gefahr, dass wir ihn als Schwärmer abtun. Und da hat er sehr aufmerksam was beobachtet, dass er sagt, das ist der Pendelschlag ist glatt ins andere Extrem umgeschlagen. Er gebraucht ein anderes Beispiel, ganz praktisch, und sagt, wenn ein ein kluger Mann, Doktor, Professor, noch so was, irgendwo am Ende seines langen Lebens sagt, ich weiß, dass wir nie genug wissen können, dann ist das was anders, als wenn ein Student das im ersten Semester sagt, um seine Faulheit zu rechtfertigen. Und das sagt er, das ist genau mit der Gnade passiert. Für Luther war das klar, dass dieses Leben in der Nachfolge ihn ganz fordert. Und wenn er sagt, und bei all dem, was ich tue, weiß ich, dass doch die Gnade Gottes mich gerettet hat, dann ist das was anderes, als wenn einer sagt, ist ja egal, wie ich lebe, die Gnade führt mich sowieso in den Himmel. So, also, dann schauen wir doch mal, und da denke ich, dass dieser Bibelabschnitt hier in Titus 2 uns eigentlich sehr wichtiger, wegweisender Abschnitt ist, der genau diesen Zusammenhang herstellt. Zum einen sagt er, Gnade ist sichtbar geworden. Wir haben es gelesen ja in diesem Abschnitt, der letzte Vers, wo Paulus deswegen auch, weil die Gnade und die richtige Verständnis der Gnade so wichtig ist, dass Paulus Titus das so unterstreicht und sagt, das ist das, was du lehren musst. Also schärft das den Leuten ein mit allem Nachdruck, sagt er. Nicht einfach ab und zu mal über die Gnade reden, sondern ganz deutlich reden, was diese Gnade bewirkt. Also Gnade wird sichtbar. Gnade ist sichtbar, das heißt, Gnade ist nicht irgendwo so ein nebulöser, philosophischer Begriff, der irgendwo so allgemein ist, dass er einem immer aus der Hand gleitet. Egal, wie ein nasses Stück Seife, kannst du anfassen, flutsch, ist es weg. Sondern er sagt, Gnade ist sichtbar geworden. Was Gnade ist, kannst du eigentlich ganz deutlich an Jesus sehen. In ihm begegnet uns die Liebe Gottes, seine Geduld. Wie Jesus nicht um die Sünder einen Bogen macht, sondern setzt sich neben sie. Er nimmt sich Zeit für sie, spricht mit ihnen. Jesus spricht ihnen Vergebung zu. Und zugleich wird an ihm deutlich, dass diese Vergebung nicht einfach bloß so ist, naja, wischiwaschi, sondern dass diese Vergebung ihnen sein Leben kostet. Und dass deswegen solch eine Gnade niemals billig sein kann, weil sie Gott das Teuerste gekostet hat, was er hatte. Deswegen, Gnade ist sichtbar geworden in Jesus. Das heißt aber auch, dass Gott Wert darauf gelegt hat, dass Gnade nicht nur so Inhalt und Gegenstand der Verkündigung ist, sondern dass diese Gnade in Jesus auch wirklich greifbar wurde. In all dem, wie Jesus sich verhalten hat. Viele Gegner von Jesus, viele Schriftgelehrte, die hätten damit leben können, wenn Jesus sich hinstellt und irgendwo seine Lehren diskutiert. Und ihnen sagt, denkt mal darüber nach, macht mal das, denkt mal. Aber dass er hingeht und lässt sich von Zöllnern einladen, das war zu viel. Dass Jesus keine Berührungsängste hat mit Menschen, das hat sie aufgeregt. Also die Gnade Gottes wurde sichtbar, greifbar. Sie zeigte sich darin, dass Jesus nicht nur in der Synagoge über Gnade gelehrt hat, sondern sie gelebt hat in allem. Gnade ist sichtbar geworden. Und jetzt beschreibt Paulus auch, wie Gnade verändert. Die Gnade erzieht uns. Gnade erzieht uns. Erziehung, ja, jeder von uns hat sie irgendwann genossen. Mehr oder weniger genossen, oder? Viele von uns haben sich daran versucht, Erziehung, ja? Der berühmte Satz, man kann den Kindern beibringen, was man will, sie machen einem doch alles nach. Wir erziehen. Und jeder von uns weiß, dass Erziehung nicht eine schlagartige Verwandlung ist. Legendär der Satz des Erstklässlers, der am ersten Schultag kommt, wir sind nicht ganz fertig geworden, ich muss morgen nochmal hin. Ich hab's noch nicht in der Tasche. Ja? Jeder weiß, Erziehung ist ein Prozess. Wenn also die Gnade uns erzieht, dann sagt uns das zweierlei. Zum einen, es geschieht nicht auf einen Schlag. So nach dem Motto, gestern habe ich mich entschieden, Jesus nachzufolgen, habe ihm mein Leben übereignet und heute bin ich ein völlig, völlig anderer Mensch und verhalte mich völlig anders. Nein, jeder weiß in der Erziehung, dass Veränderungen entstehen dadurch, dass man Entscheidungen trifft. Und dass man diese Entscheidung, die man getroffen hat, am nächsten Tag bestätigt. Ich kann sagen, okay, ich will ab sofort morgens früher aufstehen. Na gut, dann kann ich mir morgen einen Wecker stellen. Aber wenn ich es dann übermorgen nicht tue und den Tag darauf auch wieder nicht, dann war diese Entscheidung nicht von großer Wert. Also eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung zu wiederholen, bis sie zur Gewohnheit wird. Und irgendwann, dann ist es ganz normal, dass ich irgendwo um 5 Uhr aufstehe, weil ich es nicht anders gewöhnt bin. Erziehung hat was mit einer Entscheidung zu tun, Entscheidung, die zur Gewohnheit geworden ist. Gnade verändert uns auch nicht automatisch. Also manchmal habe ich schon gehört, dass Leute gesagt haben, ja, wenn ich mich bekehrt habe und dann jeden Tag ein Stück in der Bibel lese, dann verändert mich das automatisch. Ich glaube es nicht. Ich meine, wenn ich irgendwas lerne, dann geschieht das ja auch nicht, indem ich irgendwo das USB-Kabel irgendwo an Hirn anschließe und sage, das passiert dann von selbst. Sondern ich kann mir auch das Buch unter das Kopfkissen legen, es passiert nicht, es färbt nicht automatisch ab. Sondern ich denke, dass das tatsächlich nur so passiert, dass wir Entscheidungen treffen und sagen, ich will Gott gehorsam sein. Ich will seinen Willen tun und am nächsten Tag wieder und wieder. Und das heißt auch, dass ich das nicht von heute auf morgen alles habe. Und wenn jetzt irgendeiner dann in der Schule nach einem Vierteljahr sagt, oh, das ist so anstrengend, das soll jetzt 9 Jahre so weitergehen. Nee, da höre ich wieder auf, da bleibe ich zu Hause. Ja, jeder weiß, dass das keinen Wert hat. Sondern, dass wir auch an etwas dranbleiben und dass das einfach eine Zeit braucht. Gnade erzieht uns, sie verändert uns. Das Ziel ist klar, damit wir uns nach Gottes Willen richten und dass wir so leben, dass Gott geehrt wird. Das ist das Erziehungsziel, dass durch unser Leben Gott geehrt wird. Und da schließt es sich wieder, dass Paulus geschrieben hat, die Gnade ist sichtbar geworden. Und dann heißt es auch, dass wenn diese Gnade uns verändert, dass auch an uns diese Barmherzigkeit Gottes sichtbar wird, damit wir so leben, dass Gott geehrt wird. Diese Gnade gibt uns ein Ziel. Diese Gnade, schreibt Paulus, zeigt sich auch darin, dass wir das Kommen von Jesus sehnsüchtig erwarten, dass wir wissen, dort sollen wir hin. Dafür sind wir befreit. Dafür sind wir gerettet worden. Voll Sehnsucht erwarten, das bedeutet jetzt nicht, wie manche uns gern weismachen würden, dass wir irgendwo als Weltflucht irgendwo gar nicht mehr in dieser Welt leben. Sondern gerade weil wir an vielen Punkten merken, dass das, was wir in unserem Leben tun, eben noch nicht so ist, wie wir es gern hätten. Deswegen dürfen wir das Ziel im Auge behalten. Und deswegen freuen wir uns drauf und bereiten uns darauf vor, dass Jesus wiederkommt und dann vollendet sich das, was er in unserem Leben tut. Wir richten uns voll Sehnsucht aus auf dieses Ziel, das Ziel, dass Gott durch uns geehrt wird. Es gibt manche falsche Ziele, dass andere eine gute Meinung von uns haben zum Beispiel, dass man möglichst wenig Ärger hat, möglichst wenig aneckt. Es gibt so ein falsches Harmonieverständnis, ja, dass man sich immer sagt, ja. Leute, als Mitarbeiter sind die ganz bequem, ne? Leute, die nicht Nein sagen können, dem man sagen kann, machst du das? Ja. Er will sich ja nicht dagegen wehren. Und manchmal üben wir das so ein, dass wir irgendwo Leute so lange unter Druck setzen, bis sie Ja sagen. Ich weiß, es hat mich mal einer angesprochen und hat gesagt, hör mal, du bist ganz komisch, bist du. Du bist ganz seltsam. Du hast mich angefragt wegen einem Predigttermin und dann habe ich Nein gesagt und du akzeptierst es einfach? Er hat gesagt, ich bin das gewöhnt, sonst dann reden die Leute dann erst einmal auf mich ein und nochmal, überleg doch, könntest du nicht doch und so. Und ich habe gesagt, nee, wenn du sagst, das passt nicht in deinen Zeitplan, dann ist das doch eine Antwort, oder? Hat er gesagt, das bin ich gar nicht gewöhnt. Ja. Ich bin das gewöhnt, dass die Leute dann so lange nachfragen, bis ich dann doch nachgebe. Und wir haben viele Menschen, manchmal auch in unseren Gemeinden, die deswegen überlastet sind, weil sie ständig immer alles allen recht machen wollen und sagen, ja, mache ich schon, aber dann kommen sie nicht rum. Ja? Und dann irgendwann sind sie als unzuverlässig verschrien, weil sie dauernd Ja sagen, aber doch nicht schaffen. Wo ich sage, da ist es doch viel besser zu sagen, das werde ich schaffen, das werde ich nicht schaffen. Gnade richtet uns aus auf das Ziel, dass Gottes Barmherzigkeit an uns sichtbar wird, Gottes Wesen an uns sichtbar wird. Und daraufhin richten wir uns aus auf sein Kommen. Wir haben ein Ziel, wir leben nicht in den Tag hinein. Gnade richtet uns aus und macht uns zum Volk Gottes. Das war damals für viele Leute, viele Zeitgenossen von Paulus natürlich ein sehr wichtiges Thema. weil für Paulus auch das klar war, Israel ist auf der einen Seite das erwählte Volk Gottes. Und Jahrhunderte galt, dass Gott gesagt hat, das ist das Volk, das ich erwählt habe. Und für viele Israeliten war das klar, wir sind das erwählte Volk, das heißt, alle anderen sind draußen. Und für uns heute, wir haben uns da so an diese Wahrheit gewöhnt, dass es uns leider nicht mehr vom Sitz reißt. Wenn Paulus jetzt sagt, stellt euch mal vor, das, was Gott jahrhundertelang verkündet hat, dass man nur über Israel gerettet werden kann, das wird jetzt erweitert, dass alle, die Jesus nachfolgen, ganz egal aus welchem Volk auch immer, zu Gottes Volk gehören. Da kannst du aus China kommen, aus dem Iran, aus Myanmar, aus Thailand, von den Fidschi-Inseln, da kannst du kommen, wo du her willst. Ja? Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zum Volk Gottes. Deswegen können Christen also vom Wesen her gar nicht irgendwo fremdenfeindlich sein, weil sie sagen, jeder, der zum Volk Gottes gehört, der ist mein Bruder und meine Schwester. Also von daher können wir gar nicht irgendwo sagen, wir haben irgendwelche Rassengeschichten oder sonst was. Das geht gar nicht, weil in Jesus sind wir verbunden, ganz egal aus welchem Volk und wo wir aufgewachsen sind. Ein Volk heißt es, das ihm allein gehört. Das ihm allein gehört. Er ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr. Wir sind miteinander verbunden. Und verbunden, das heißt auch, dass wir nicht nur, dass wir irgendwo alle das gleiche Abzeichen tragen oder so, dass wir im gleichen Verein sind. Das wäre eigentlich viel zu wenig. Verbunden heißt, wir haben die gleiche Geschichte. Die Geschichte nämlich, dass wir wissen, wir leben alle von der Vergebung. Hier unter uns sitzt keiner, der sagen könnte, die anderen, ja, die leben von der Vergebung, die anderen, die haben es nötig, dass Jesus für sie gestorben ist, ich habe das glücklicherweise nicht nötig, ich bin auch so gerecht. Keiner. Und deswegen sollte man es auch nicht so verhalten. Ne? Also das ist klar, das verbindet uns. Ich befürchte tatsächlich, dass wir manches Mal, auch wenn wir Gemeinschaft uns nennen, aber dass wir diesen Begriff Gemeinschaft inzwischen ein bisschen zu oberflächlich betrachten. Gemeinschaft ist nicht nur, dass wir uns freuen, dass das Wetter schön ist und wir miteinander ein Fest feiern, sondern dass wir zutiefst wissen, wir leben alle von der Barmherzigkeit Gottes. Und jemand, der mich auf einen Fehler aufmerksam macht, den ich gemacht habe, der tut das, weil er selber von der Vergebung lebt. Und deswegen kann ich das auch zugeben, weil ich weiß, er ist nicht der, der jetzt mir sagt, was er alles richtig macht, sondern er ist der, der mir hilft, weil er selber von der Vergebung lebt. Und deswegen darf ich auch von der Vergebung leben. Verbunden sind wir miteinander im Volk Gottes. Und wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Die gemeinsame Aufgabe, wir sind alle freigekauft, um von der Schuld gereinigt zu werden, zu seinem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Wir sind befreit, gerettet zum fleißigen Arbeiten, würde man heute sagen. Also das Gegenteil von dem, was ein oberflächliches Verständnis von Gnade sagt. Nicht, um jetzt uns Sessel zu setzen und warten, bis Jesus wiederkommt, sondern wir sind freigekauft, um zu arbeiten. Alle sind wichtig, voll Eifer das Gute zu tun. Dabei ist auch das, dass wir mitmachen dürfen, ja schon ein Geschenk. Denn keiner von uns hätte es doch verdient, dass wir sagen können, also Gott ist so auf mich angewiesen, der kriegt seinen Rettungsplan ohne mich sowieso nicht fertig. Also er kann ja froh sein, dass ich mithelfe. Blödsinn, oder? Dass er uns einbezieht in das, was er tut. Wenn Gott sagt, ich habe hier in dieser Stadt ein Volk, großes Volk von Menschen, für die ist Jesus gestorben. Für die hat Jesus sein Leben gelassen, für die ist er auferstanden und denen hat er das ewige Leben quasi schon auf dem Silbertablett serviert. Und jetzt könnte Gott sagen, geht ihr mal weg, ihr stört nur, ich mache das durch meine Engel. Macht er aber nicht. Er sagt, hey, genau dich will ich gebrauchen. Genau du bist derjenige, durch den ich in deine Nachbarschaft und in deine Verwandtschaft hinein ein Wort der Hoffnung setzen will. durch den ich handeln will, um Menschen zu zeigen, wie freundlich Gott ist. Du musst da nicht irgendwo Friedensnobelpreis dafür kriegen. Das muss nicht irgendwas sein, wo man irgendwo mit so einem breiter Brust voll Orden dekoriert wird. Du kannst einfach etwas tun, was Gott dir möglich macht. Ganz läppisches Beispiel, ja. In der Schule hatte ich einen Schulkameraden, der hat mich immer wieder mal gepiesackt wegen meiner frommen Aufkleber auf der Schultasche und so, ja. Hat er immer seine spöttischen Bemerkungen gemacht, ja. Und dann waren wir zu der Zeit, sind beide mit dem Fahrrad zur Schule gekommen und morgens kam er dann an, er hatte bloß einen halben Weg, hatte bloß 5 Kilometer, ich hatte ein bisschen weiter und da kam ich, oh, da geschimpft und geflucht, sein Rad ist platt, ne. Jetzt hat er die ganze Zeit Unterricht gehabt und ich hatte eine Freistunde. Naja, ich war auch im Fahrrad da, hatte Flickzeug dabei, habe ich gedacht, ach was, da gehe ich hin und repariere das Rad vom Thomas. Ne? Ich kannte ja, wie es ist, ne? Bin hin, also wie man Fahrrad flickt, das wusste ich. Und dann habe ich das gemacht und dann waren wir beide miteinander Schule ausgehabt, dann nach der letzten Stunde. Und er kommt mit mir in den Fahrradkeller und wundert sich, wer hat mein Fahrrad repariert? Interessanterweise hat er danach aufgehört, irgendwo böse Bemerkungen über Christen zu machen. Und es hat mich jetzt nicht mordsmäßig was gekostet, ja, ein Fahrrad flicken und ein bisschen Lösungsmittel, ja, aber das war doch alles. Mehr doch nicht. Ich hatte sowieso Freistunde und habe gedacht, da kann ich was Sinnvolles in der Zeit machen. Und so sagt Gott, ich setze euch da mitten rein. Anderen einfach ein Zeichen, ein gutes Wort, ein Wort der Ermutigung, ein freundlicher Blick, ein freundlicher Gruß oder einfach mal zu sagen, du, ich weißt du eigentlich, wie sehr Gott dich liebt und schon arbeitest du mit im Reich Gottes. Gnade motiviert zum Anpacken. Ja, wir haben Gnadengaben. Es ist in der Bibel, im Neuen Testament öfter die Rede von Gaben. Und diese Gaben werden ja oftmals auch bezeichnet als Gnadengaben. Das heißt, wir bekommen Fähigkeiten und haben sie bekommen und die sind durchaus unterschiedlich. Das heißt, wir haben durchaus unterschiedliche Gaben. Gnade heißt nicht, dass alle gleich sind, sondern dass der eine das und der andere das und der andere jenes besser kann. Das ist die Vielfalt im Reich Gottes. Die Gnade Gottes fügt uns also ein in Gottes Volk, damit wir mit zu seinem Volk gehören und mit als seine Leute handeln. Gnade macht uns zu Gottes Volk. Gnade befreit uns zum Leben. Und dieser Abschnitt macht das, glaube ich, sehr schön da klar. Paulus sagt, diese Gnade ist erschienen. Diese Barmherzigkeit Gottes hat Gestalt angenommen in Jesus. Sie wurde sichtbar, greifbar, erfahrbar. Und wenn diese Barmherzigkeit bei uns angekommen ist, dann wird sie sich auswirken. Weshalb Paulus so gegen jede Gesetzlichkeit ist, ist die tiefe Überzeugung, dass wenn ein Mensch diese Gnade Gottes tatsächlich erfahren hat, dass das sein Leben nachhaltiger verändert als alles andere. Nicht Forderungen und mach das, sondern diese Erfahrung der Gnade. Er bringt es mal auf den Punkt, dass er sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Aber, sagt er, die Gnade Gottes ist nicht vergeblich gewesen, denn ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Jetzt sagt er aber nicht, ja, jetzt bin ich der besondere Macker, sondern auch das, dass ich mehr arbeiten durfte als alle anderen, auch das ist wieder Gnade Gottes gewesen. Aber er weiß, dass er als Missionar damals von Land zu Land gezogen ist, um möglichst viele Menschen, die noch nichts von Jesus gehört haben, das Evangelium zu bringen. Führt er darauf zurück, dass er sagt, ich habe es am allerwenigsten verdient, dass ich bei diesem großartigen Auftrag mitmachen darf. Und weil ich so unverdient reingekommen bin in diese Aufgabe, deswegen gebe ich mir umso mehr Mühe, nichts unversucht zu lassen, dass Menschen etwas davon erfahren. Gnade befreit zum Leben. Amen.